Herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge vom Podcast Wasser, Wind und Watt. Und auch heute ist wieder ein Mitglied vom Verein dabei, aber nicht nur in der Funktion als Mitglied vom Verein, sondern auch aus der privaten Wirtschaft, sage ich mal. Also hat mehrere Ferienwohnungen, auch eine eigene Kaltschule. Und vielleicht willst du dich auch mal kurz vorstellen.
Ja, moin, ich bin Sebastian Schlagmann, 42 Jahre, verheiratet mit einem kleinen Kind. Ich bin hier in Salmburg am Strand eigentlich groß geworden. Meine Eltern waren beide Windsurfer. Meine Mama hat die Windsurfschule damals gemacht und mein Dad ist Fahrer gewesen bei Simmerstyle und lange bei der Firma Balte Köln gearbeitet, als Filialleiter in Hamburg. Der ist dann halt quasi immer gependelt und ja.
Sehr schön, hattest ja selber gesagt, aufgewachsen hier am Salenburger Strand. Aber dennoch hast du ja gar nicht so früh mit den Kiten angefangen. Du warst ja am Anfang doch eher ein bisschen skeptisch.
Genau, die Geschichte ist, dass, ja, also mein Vater ja in Hamburg war und irgendwann waren die auch getrennt. Das Windsurfen habe ich damals nicht mehr weiter verfolgt. Und es gibt dann doch auch zu einem anderen Mitglied eine tolle Geschichte. Cipriano Bühler und ich, wir kennen uns aus der Schule und so aus dem Rollerbereich damals. Ja, der saß bei mir auf der Küchenbank bei meinen Eltern und sagte immer, Mensch, du hast doch mal Windsurfen gelernt und so, wollen wir nicht Windsurfen? Ich möchte unbedingt aufs Wasser und ich wohne da so nah dran. Und ich war immer so ein bisschen zögerlich und auch, nö, habe ich eigentlich nicht mehr so richtig Lust zu. Und dann hat er irgendwann mal Spitz bekommen, dass mein Dad ja immer noch einen Laden im Hamburg hat, Surf Planet damals. Und da kam gerade das Kiten so richtig auf. Und ja, da hatte ich auch mal einen Katalog mitgebracht und ja, Zippe wollte mich sofort dazu begeistern und bei mir hat es noch nicht so richtig gefunkt. Zippe hat da glaube ich durch Ron kennengelernt und ja, bei mir ging es dann tatsächlich erst mit meinem Bruder Jojo, der damals bei Yogi als Lehrer gearbeitet hat und der hat dann gesagt, Mensch, du musst anfangen. Dann habe ich gesagt, ja, so, wenn meine Eltern das machen, dann mache ich auch gerne einen Kurs mit. Und so ist es eigentlich entstanden, als dann meine beiden Eltern angefangen haben, habe ich gesagt, jetzt kann ich hier nicht mehr warten und jetzt mache ich mit und habe mich infiziert von den
vom
ersten
Tag 1.
Vom Tag 1. Ich habe dadurch mit meinem Bruder natürlich auch, denn wir sind 12 Jahre auseinander, ein sehr, sehr enges Verhältnis, weil wir wirklich, wir haben mal eine Spitzensaison gehabt, da waren wir, glaube ich, 220 Tage auf dem Wasser im Jahr.
Wow. Also für dich ist Kiten auf jeden Fall kein Saisongeschäft, wenn ich höre, 220 Tage im Jahr auf dem Wasser.
Nein, ich war am Anfang schon so heiß. Da gibt es eine Situation, dass ich, ich glaube, ich war ein halbes Jahr dabei. Wir wollten nach Brasilien fliegen im Januar. Also ich bin auch sehr, sehr früh angefangen zu reisen dann mit dem Kitesurfen zusammen, weil es mich auch als ja, Reisebegleiter total infiziert hatte. Ich war einen Tag vorher, waren hier 5 Grad minus, glaube ich, und irgendwie 35 Knoten Wind, die Steinmole an der Bucht war gefroren und wir sind da runtergerutscht und waren irgendwie eine Viertelstunde kiten und die Kiteleine beim Aufwickeln geknackt und geknirscht, weil da sich das Wasser dran gefroren hatte und ja, am nächsten Tag bin ich nach Brasilien geflogen und war bei 30 Grad kiten. Das ist mal Sucht, glaube ich.
Ja, das ist Sucht und vor allem damals ja noch, wenn man so sagen kann, jung und ungebunden, nimmt man natürlich gern die Reisen mit. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das so gekommen ist, dass du jetzt, sag ich mal, sesshaft geworden bist in Salenburg.
Ja, die Anfänge waren tatsächlich im Strandlöper. Meine damalige Partnerin hatte ein Restaurant hier in Salenburg, wo auch viele Kitesurfer eingekehrt sind. Die hat aus gesundheitlichen Gründen irgendwann aufgehört, hat allerdings damals schon über 20 Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Und wir hatten uns eine Auszeit genommen und in dieser Auszeit haben wir ein Haus gebaut und auf dem Grundstück, was ihr vorher schon gehört hatte, ja, da hatten wir sehr engen Kontakt auch mit unserem Nachbar. Der hat sein Ferienhaus aufgegeben und wollte das weitergeben an seinen Sohn. Als der dann urplötzlich abgesprungen ist, weil seine Partnerin damit nicht einverstanden war, stand der alte Mann vor seinem Haus und wusste jetzt gar nicht so richtig, was er machen sollte und dann hatte Jung damals gesagt, Mensch, hier, du hast gar nichts Eigenes, willst du da nicht was machen und das irgendwie ja pushen? Und da kam mir dann so der Gedanke, ja, will ich das überhaupt? Und wenn, ja, möchte ich das natürlich gerne irgendwie mit dem Wassersport verbinden, das ist meine Leidenschaft. Und mir fehlte von vornherein in Cuxhaven immer so die Bindung zu dem Tourismus. Also das gab's halt nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Auswärtigen eigentlich eher nicht so willkommen sind. Alles spielte sich im Tagestourismus ab. da war mein Gedanke, ja, wenn ich das mache, dann möchte ich gerne auch was für die machen, die vielleicht auch mal bleiben wollen und die, für die, wo das selbstverständlich ist, dein Sportequipment mitzunehmen. Wir haben es auch nicht eingegrenzt auf Kitesurfen, sondern es war der Gedanke, auch Fahrradfahren mit reinzunehmen und wir haben auch viele Reiter immer wieder, die bei uns einkehren und irgendwo anders ihre Pferde stehen haben. Aber es sollte ein junges Image, ja. Und dann irgendwann habe ich mich immer mehr damit angefreundet. Und so habe ich mit der Sandbank 134 angefangen und bin das erste Mal dann so richtig enttäuscht worden, dadurch, dass ich keinen Schulungsspot bekommen habe. Weil in diesem Jahr, wo ich da losgelegt habe, eine große Entscheidung gefallen ist. Und zwar hat der Nationalpark Zonierungen erlassen und diese Zonierungen sollten überwacht werden. Da gab es einen runden Tisch und ich weiß auch gar nicht, ob ich da zu dem Zeitpunkt sogar schon oder noch im Vorstand der Kuxkaiters war. Auf jeden Fall war es so, dass der Verein dort kein Mitspracherecht hatte und an diesen runden Tisch von Bürgermeister, Poolverwaltung und Nationalparkverwaltung war eine Schule eingeladen. Dadurch, dass die NRC, also die Kurverwaltung, dieses Recht direkt ausüben wollte, sondern jemand gesucht hat, der das macht, haben wir diese, ja, wurde uns die Möglichkeit genommen, den Kitesurf-Spot zu eröffnen oder eine Kiteschule zu eröffnen oder das mit anzubinden, weil derjenige, der für den Surfschule Cuxhaven hat, dann quasi die Aufgabe, den Spot zu überwachen und hatte damit auch ein Alleinschulungsrecht.
Okay, also die Sandbank ist quasi schon aus der Idee heraus entstanden, einfach Cuxhaven mit dem Wassersporttourismus mehr zu verbinden und auch Gäste zu gewinnen, die dann halt auch gerne für längere Zeit nach Cuxhaven kommen, um hier ihren Sport auszuüben. Und das war so im Jahr, in welchem Jahr befinden wir uns da?
2014.
Wo dann auch schon die ersten, ich sag mal, Steine in den Weg gelegt wurden, dahingehend, dass die ja quasi auf dem Wasser gar kein Gebiet zugesprochen wurde, damit du quasi hier eine Kitesurfschule in Verbindung mit Tourismus eröffnen konntest. Ist das so richtig?
Ja,
zum Verständnis. Genau. Okay, und dann hast du aber trotzdem das Haus übernommen und die Sandbank eröffnet, aber ohne Kiteschule erstmal.
Genau.
Und wie ging es dann weiter? Also heutzutage hast du ja eine Kiteschule, also irgendwas muss ja passiert sein, dass man dich doch aufs Wasser gelassen hat.
Ja, genau. Also wir, es gibt ja noch andere, die davon betroffen waren, die auch somit das Schulungsrecht verloren haben. Und wir haben das als für uns persönlich natürlich als ungerecht empfunden, aber es ist ja auch ein Einschnitt gegenüber den Gästen, weil man nimmt ja dem Gast die Möglichkeit zu wählen, was möchte er eigentlich. Deswegen ist es ja immer gut, wenn man mehrere Anbieter hat, weil das stärkt ja auch einen Markt und gibt ja auch Auswahlen demjenigen, der gerne was machen möchte. So sind wir dann an die Politik herangetreten und haben lange, lange dafür gekämpft. Also es hat ja über 5 Jahre gedauert, bis dann irgendwann mal die Zeichen waren, ja, also wir möchten das Angebot auch nachgehen. Auch dann wurden wir leider wieder enttäuscht, weil damals wollte ich das mit Ron Reimers zusammen machen und Cuxkite. Ich habe auch für Ron Jahre gearbeitet und halte ihn für einen absolut fähigen Kite-Lehrer und auch von ihm habe ich unheimlich viele Konzepte übernommen. Ja, dann ging es darum, dass man in Cuxhaven nur eine Cuxhavener Schule akzeptieren wollte und dass es für einen Otterndorfer nicht möglich war, hier eine Schule zu eröffnen.
Du hast ja trotzdem dann die Sandbank weiter betrieben, hast auch gesagt, du bist dann an die Politik herangetreten, um eben deinen Wunsch, eine eigene Kiteschule weiter voranzutreiben, aber bist ja in den ganzen Jahren auch weiterhin dem Verein treu geblieben. Also da hattest du ja eben schon angesprochen, warst ja auch im Vorstand eine Zeit lang. Auch jetzt, wo du die Kiteschule hast, gibt's ja doch ganz gute Kooperationen, die wir so die letzten Jahre gewinnbringend für beide genutzt haben. Wenn du da mal erzählen kannst, wie das für dich aus Sicht der Kiteschule war, mit dem Verein zusammenzuarbeiten in den letzten Jahren.
Ja, also das ist mir natürlich total wichtig. Also das ganze Konzept der Kiteschule ist ja auch so aufgebaut, dass wir versuchen, auch mit Locals zu schulen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Also wir werden uns auch irgendwann wohl entscheiden müssen, jemanden dazu zu holen. Aber das, was wir ja möchten, ist, wir möchten, dass die Leute so ausgebildet sind, dass sie unseren Spot ja auch schon nutzen und dass wir das respektieren, was für uns hier wichtig ist. Und deswegen ist mir diese Verbindung auch wichtig. Die Schüler sind ja nicht alleine, sondern es gibt den Verein und das ist halt für mich auch so das Maßgebende, ja, dass man zusammenarbeitet. Und das haben wir ja natürlich damit auch gemacht, dass wir das Event mit natürlich versuchen zu sponsern und auch immer irgendwie damit präsent zu sein. Es gab Jahre, da haben wir das nur mit der Sandbank gemacht und jetzt natürlich auch mittlerweile mit der Kaiterei. Wir haben uns zusammengetan und haben das Dorffest in Saarbrücken bespielt und ich glaube, dass wir das mit Stolz sagen können, dass wir die coolste Bar auf dem ganzen Fest hatten.
Auf jeden Fall.
Eine Menge Spaß fand ich, ne, oder?
Auf jeden Fall. Total coolen Tresen gehabt mit Kite drüber. Wir hatten einen Cocktailmixer von der Kiste hier. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind ja trotzdem die gesamten Einnahmen, obwohl da viel Material von dir dabei waren, der Jugendarbeit zugute gekommen.
Ja, also wir haben eine Woche Arbeit reingesteckt und einen Tag, wo wir natürlich auch die Schulung ausgesetzt haben, das Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Und genau, wollten das auch spenden. Also das war mir halt ganz wichtig. Ich alleine hätte es für uns nicht gemacht, aber ich fand es halt unheimlich wichtig, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, überhaupt als Wassersportler uns daran zu beteiligen. Und da war für mich klar, dass ich möchte das wenn mit dem Verein machen, weil das halt auch eine Art und Weise ist, sich dem Ort zu präsentieren und ja auch ja, das ein bisschen näher zu bringen. Und ich erinnere mich da sogar noch an eine andere Attraktion, da waren wir hier ganz vorne. Da hatten wir auch mal so einen kleinen Stand gebaut in der Bushaltestelle, wo wir dann mal so eine Bar erklärt haben und einen Schirm aufgebaut
Ach.
haben. Und auch da haben wir uns schon mal eingebracht, vor ein paar Jahren. Und das ist ja auch wichtig. Ich finde, wir sind ja auch ein großer Verein und dann muss man sich auch ein bisschen einbringen, sag ich mal, in das Dorfleben. Und andersrum muss das Dorf ja auch quasi von uns so ein bisschen ja, bespaßt werden, einfach um dann auch so eine Nähe zu bekommen. Alle lieben ja, oder der Großteil liebt ja das Kitesurfen hier in Saarbrücken am Strand. Und das ist ja für die Bürger toll, das ist für die Besucher toll. Ja, für die, die natürlich auf dem Wasser sind.
Ja, ganz klar. Also für die, die auf dem Wasser sind, aber auch für die, die dann teilweise mit offenen Mündern zuschauen, gerade wenn es sehr stürmisch ist. Und ich finde das ja auch klasse, dass du quasi 2014 die Idee hattest oder 15, ich möchte gerne hier den Tourismus, Wassersporttourismus voranbringen, eine Schule aufmachen. Hat über 4, 5 Jahre nicht funktioniert und trotzdem hast du dich weiter für den Kitesurfsport hier unabhängig von deinem Wirtschaftsunternehmen für eingesetzt und das in Zusammenarbeit mit dem Verein ist, finde ich, eine ganz klare Message und wurde zum Ende ja auch in gewisser Weise honoriert, dass du ja schlussendlich die Kiterei eröffnen durftest. Gibt es ja jetzt seit 2019 und da kann man ja vielleicht auch schon mal so eine erste Bilanz ziehen, wie denn so die Jahre für dich verlaufen sind als Kitesurfschule hier in Cuxhaven.
Meine Bilanz ist sicherlich also, ja, großartig. Also erstmal ist es natürlich für mich auch mein Element und ich freue mich selber auch mit im Wasser zu stehen. Wir haben ein unglaublich schönes und freundlich gutes Team. Alle im Moment arbeitenden Kite-Lehrer sind auch Cux-Kiters. Auch da sind wir stolz drauf. Ja, wir wollen da drin anknüpfen. Wir wollen uns nicht großartig vergrößern. Wir bleiben uns treu mit dem 2:1 Verhältnis, das ist uns wichtig. Wir möchten den Schüler oder den Interessenten natürlich so gut wie möglich betreuen und das ist die einzige Möglichkeit, das so zu machen und es schont ja letztendlich auch den Spot. Wir haben halt nicht unendlich Platz, das ist total traurig. Da wäre in meiner Meinung wäre da viel mehr möglich, gerade jetzt mit der neuen Befahrensverordnung. Und der Bedarf ist ja auch da. Das heißt ja nicht, dass wir die Schule vergrößern wollen, aber dem ganzen Forum Kitesurfen einfach mehr Raum zu schaffen, das würde das Leben am Strand noch vereinfachen. Es ist ja auch für die Besucher drumherum einfach bunter, wenn man das Ganze noch ausdehnen könnte. Das verhindert Unfälle, das verhindert ja Ärger durch blöde Bemerkungen, weil der Platz nicht da wäre. Ja, man könnte das noch viel besser machen, glaube ich, hier in Cuxhaven.
2019 hast du ja angefangen, also ein gutes erstes Jahr gehabt und dann waren ja jetzt 2020 natürlich auch ein bisschen Corona geplagt und 2021 befinden wir uns ja jetzt gerade auch im Osterlockdown. Stehst du denn dennoch der Zukunft positiv entgegen und denkst auch, dass du trotz dieser, ja, unangenehmen Begebenheiten die Jahre gut überstanden hast?
Also ja, bin eigentlich keiner, der gerne jammert, aber uns hat es natürlich mehrfach hart getroffen. Das hatte einfach damit zu tun, dass wir alle Firmen vereint sind oder alle Rubriken, die wir bedienen mittlerweile, alle in einer Firma gefasst sind. Und das heißt, dass wir das Equipment, was wir im November, Dezember verkauft haben, was so gang und gäbe ist, es gehört halt einfach mit dazu, dass wir immer mit neuem Material starten wollen. Und wir bedienen uns dem natürlich, den Abverkauf dann Ende des Jahres zu machen. Das hat mir dieses Jahr eigentlich nur geschadet oder letztes Jahr geschadet, weil ich dann Einnahmen hatte und so keinen Anspruch auf jegliche Förderung hatte. Dann haben wir ein ganz tolles Projekt angenommen. Das hat jetzt über 1,5 Jahre gedauert, bis dann irgendwie die Umsetzung kam. Aber wir haben am 01.01.2021 einen Campingplatz übernommen, wo auch Einnahmen geflossen sind, die eigentlich dem Umbau dienen sollten. Und auch dadurch haben wir in unserem Unternehmen Januar Februar keinen einzigen Cent bekommen, um ja dem Ausfall, den wir hatten, oder dem massiven Ausfall, den wir hatten, ja irgendwie wieder zu entschädigen. Trotzdem sind wir positiv und hoffen, dass wir schnell eine Möglichkeit bekommen, mit einer guten Öffnungsstrategie ja in die Saison zu starten.
Okay, und neues Material ist dennoch da, auch wenn es ein paar Komplikationen gab.
Das ist natürlich so, klar. Also ohne dem geht's nicht. Wir haben auch den Großteil schon bekommen. Wir haben ja sogar hier schon einen Teil stehen. Einen großen Teil ist im Lager eingelagert. Wir haben jetzt schon ein bisschen was hergeholt, um es mit aufzubauen. Ja, wir rüsten uns dafür zu starten. Also wir dürfen sogar schulen aktuell. Im Moment ist es noch ein bisschen kalt. Ich weigere mich gerade noch so ein kleines bisschen. Wir haben jetzt die erste 1:1 Schulungen gehabt im Bereich des Fortgeschrittenen. Zu unserem Konzept gehört dazu, dass wir den Lehrer und den Schüler testen, dann nach der Viertelstunde sich einmal die Tests zeigen, um dann nachzustarten. Also das gehört für uns mit dazu. Wir wollen das so sicher wie möglich zu machen, sind gewillt, das so sicher wie möglich zu machen. Und ich denke, so können wir dem entgegenwirken. Ja, fangen aktuell nächste Woche an, das erste Mal zu schulen.
Und dann natürlich im 1:1 Setting ist so vorgegeben.
Genau.
Und on top quasi noch mit Schnelltest, den ihr euch freiwillig auferlegt, um einfach die Sicherheit zu gewährleisten.
Genau. Also wir testen alle Mitarbeiter in der Sandbank 2x die Woche. Ja, die Lehrer und Schüler sogar täglich.
Super. Also die Saison startet für euch quasi jetzt nächsten Montag.
Also Mini-Saisonstart, ja.
Mini-Saisonstart und hoffentlich baut sich das natürlich aus. Wie war das denn für dich? Also wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen über die Parkplatzsituation aus Sicht der Vereinsmitglieder gesprochen. Wie war es denn bei dir jetzt von der Kitesurf-Schule her? Ich denke mal, du hast das ja auch wahrgenommen, dass der Parkplatz immer voller wird. Kannst du da auch so von Problemen berichten oder wie siehst du da die Zukunft vom Spot Salenburg? Du hast natürlich schon gesagt, größer auf dem Wasser, einfach aus sicherheitstechnischen Gründen, ganz klar. Aber ja, wenn man das noch weiter fasst, was hast du da für Ideen im Kopf?
Naja, auf jeden Fall hat mich ja gleich am Anfang im ersten Jahr der Kiterei sogar selber mal getroffen. Und zwar hatten wir einen Tag, der stark besucht hatten und wir hatten eine Schulung angesetzt mit Hochwasser und damit ablaufend, weil ich glaube, wir hatten ein Springtee, das war hohes Wasser. Ja, dann wollte ich an den Strand fahren und dann war nicht mal mehr Platz für die Schule. Und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Ich bezahle doch, ich habe eine Pacht zu zahlen und dann muss ich doch einen Parkplatz bekommen. Nee, es wäre alles voll, es würde nicht gehen. Naja, dass man da natürlich ärgerlich drüber ist und dass das natürlich nicht also irgendwie am Thema vorbeigeht, ist ja klar. Und wichtig ist natürlich, die Sicherheit muss unten gegeben sein. Rettungsfahrzeug muss durchkommen. Trotzdem denke ich, auch dieses ganze Thema könnte man smarter, intelligenter lösen. Denk mal an Online-Tickets und nicht mit einem Kassierer, der da steht. Damit könnte man, glaube ich, vieles vereinfachen und mit einer elektronischen Schranke. Ich finde es auch sehr schade, dass zum Beispiel die Vereinsmitglieder keine Möglichkeit haben, eine Dauerkarte zu kaufen. Trotzdem denke ich, müsste man auch andere Konzepte vielleicht über lange Sicht sich ausdenken, weil der Platz ist halt begrenzt und da muss es irgendwie Alternativen geben und da muss man, glaube ich, gemeinsam dran suchen. Da ist die Stadt natürlich genauso mit im Boot, aber wie auch der Verein und alle anderen, die da drum ja mitarbeiten.
Und du hast ja selber schon so ein kleines Konzept entworfen. Also wir sitzen ja hier gerade auf dem neuen Campingplatz, Strandgut, wenn ich mich richtig erinnere, der Name,
Genau.
und sind ja, also wenn ich mich umdrehe, kann ich ja, na gut, ein bisschen müsste ich mich umsetzen, aber sonst könnte ich die Kites natürlich schon am Himmel sehen und biete es ja auch hier Übernachtungsplätze für Kiter an, die einfach dann nicht mehr vorne stehen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, also das, was wir hier anbieten wollen, ist, wir nennen es Bullyplätze. Natürlich kann jeder mit seinem Wohnmobil kommen, also bis 7,50 Meter können wir uns auf den Platz, und wir wollen so natürlich die Möglichkeit einmal dieses Übernachtens geben, weil ich finde, das ist halt im Moment gar nicht gegeben. Also alle verstreuen sich dann entweder auf andere Campingplätze, müssten aber immer zum Spot fahren, ja, oder reisen wieder ab. Also es gibt halt unheimlich viele aus dem Bereich ja Bremen. Das ist halt so, glaube ich, das nächste Einzugsgebiet, was wir haben. Und die machen den Tagestourismus. Und wir haben so unheimlich viele, die jetzt, wo wir gestartet sind, die hier angehalten sind und gesagt haben, ach Mensch, ja, wenn dann mal Frutide ist, dann bleiben wir mal mit unserem Wohnmobil hier stehen und dann laufen wir von hier aus direkt an den Spot. Und das ist natürlich auch eine Entlastung für den Parkplatz. Und
Genau.
wir bieten hier auch ein Bollerwagen, Rikscha-System noch mit an. Also wir haben, sind ja schon seit Jahren, von Anfang an eigentlich, seit es die Sandbahn gibt, mit Mietrad, und machen ja die Station in Salmburg, und wir werden hier auch die Möglichkeit geben, dass man sich Karren in irgendeiner Form mieten kann und dann so auch mit an den Strand kann.
Okay, also sogar für die letzten, ich weiß nicht genau, vielleicht 2, 3, vielleicht sogar 400 Meter gibt es sogar noch einen Bollerwagen von euch mit, dass auch wirklich alle Kites mit nach vorne kommen. Und du hattest ja selber gesagt, viele Kiter oder der Kite-Tourismus ist hauptsächlich Tagestourismus. Und durch solche Übernachtungskonzepte generiert man natürlich auch noch mehr Einnahmen für die Stadt Cuxhaven, weil sonst die Tagestouristen natürlich zu Hause essen und hier dann vielleicht sogar zu Abendessen, frühstücken, freuen sich natürlich auch die Unternehmen drumherum. Und zudem ist Kitesurfen ja auch ein bisschen ein Ganzjahrestourismus, oder das ist ja zumindest deine Vision. Du bist ja auch im Tourismusausschuss der IHK, und da wäre jetzt natürlich auch interessant, was denn so der gesamte Tourismus oder wie der gesamte Tourismus von Cuxhaven zukünftig aussehen könnte. Vielleicht magst du dazu ja auch noch mal ein bisschen was erzählen. Natürlich immer Bezug zum Kiten, aber es ist ja doch ein großes Feld hier in Cuxhaven.
Ja, genau. Also es ist so, dass sich auch die IHK damit beschäftigt, die Schwächen einer Region ja auszumerzen. Und also die Stärken von Cuxhaven sind ja letztendlich der Tourismus und der Strand. Die Fragen werden lauter, warum kann man das nicht ganzjährig beleben? Da ist Kitesurfen einfach ein Augenschmaus für diejenigen, die nur den Wind sich um die Nase wehen lassen wollen. Und wenn wir bei Wind sind, das haben wir halt im Herbst, im Frühjahr und im Winter. Da kann man halt auch viele Kitesurfer mit ansprechen. Und es ist eine zahlungskräftige Klientel, die sich einerseits wollen sie am Strand sein und ein ganz einfaches Leben, aber wenn sie eine Sauna haben und ein gutes Steak essen können, dann sagen sie auch nicht nein. Und ich finde, das ist so lange verkannt gewesen. Ja, wenn man sich mal umschaut, was für auf dem Parkplatz, was da für Autos stehen, da ist der kleine Polo eher selten zu sehen. Und vielleicht der Tesla oder T5 oder T6 Bulli eher zu sehen. Und da sieht man ja auch, dass also für Hobby, Leidenschaft Geld ausgegeben wird. Und deswegen verstehe ich nicht, warum ja sich die Stadt da nicht bemüht, weil das Chancen birgt, den Tourismus auch im Frühjahr oder im Herbst zu beleben und natürlich auch im Winter. Deswegen wäre meine Vision, mein Wunsch, gerade jetzt mit der Regelung der neuen des Urteils, soll ja die Befahren oder ist die Befahrensverordnung erstmal das geltende Recht, die soll zwar jetzt geändert werden, aber ich denke, man sollte jetzt die Chance nutzen, zumindest die Kitesurf-Zonen, die wir ja schon haben, auch dann komplett freizugeben. Und daher wäre meine Vision, warum gibt man die Strände nicht bis zum 1. Mai und zum Beispiel ab dem 1. September für die Kitesurfer zumindest Befahren des Wassers frei?
Also
Also ob
alle
die
Strände, die jetzt gerade auch Badestrände sind, quasi dein Vorschlag von Salenburg bis hoch zur Kugel Barke vom 1. September oder 1.10., wie auch immer, bis 30.04. freigeben zum Kiten.
Genau. Also ein Kompromiss wäre davon ja auch zu sagen, da wo die Kitesurf-Zonen im Moment sind, weil unsere Kitesurf-Zone in Salmburg geht ja quasi bis vors Wattbezett, und davor ist halt in 300 Metern ja die Badezone. Und wäre diese Badezone dann offiziell keine Badezone, sondern man dürfte sie mitnutzen, immer mit dem eigentlichen Gesetz, was dafür zuständig ist, im Auge, weil in der Befahrensordnung steht ganz klar drin, man darf sich an schwimmende Personen nur 50 Meter nähern. Das gilt für jedes Segelboot, Boot und natürlich auch für den Kitesurfer. Das ist genauso ein Wasserfahrzeug wie alle anderen auch. Dann hätten wir, glaube ich, einen Win-Win für alle.
Genau, und gerade in der Zeit, sage ich mal, wo der Tourismus eh ein bisschen runtergefahren ist, könnte man dadurch noch ein paar Sportbegeisterte nach Cuxhaven locken und vielleicht so den Tourismus ausweiten. Und auf, ich weiß zumindest, auf Sylt an der Westseite sind ja auch, ich meine, die fahren ja dieses Konzept, dass die Strände komplett freigegeben sind und einfach, wie du schon sagst, es gibt ja Gesetze dazu. Es ist ja nun nicht so, dass die Kiter die ersten Segler auf dem Wasser sind, dass man halt diesen Abstand zu schwimmenden Personen einhält. Ja, interessant, aber wenn wir jetzt, also wenn ich mir die Aktivitäten vom Tourismusausschuss IHK anschaue, dann geht es ja sicherlich nicht nur um die Strände und den Kite-Tourismus. Es geht ja auch noch viel weiter. Also du hattest vorher, haben wir kurz darüber gesprochen, dass ja hier in Salenburg ein Deich gebaut werden muss oder ein Deich gebaut wird. Und da hattest du ja auch eine, wie ich finde, sehr innovative und auch interessante Idee, wie man diesen Deichbau gut gestalten könnte, dass halt eben auch die ortsansässigen Unternehmen nicht zu sehr unter dieser Baustelle leiden würden.
Genau, jetzt muss ich nochmal eben kurz einhaken. Das ist also kein Gedanke der IHK, sondern mein persönlicher Gedanke. Ja. Aber das wäre natürlich dafür würde ich natürlich versuchen zu brennen, nicht nur bei der IHK, natürlich auch gerne bei uns in der Wählergemeinschaft. Ich bin ja bei den Cuxhavenern. Also politisch aktiv, möchte ich mich dafür einsetzen, dass wenn man den Deich baut, der ja nun auch Vorteile bringt oder viele Vorteile hat, natürlich will man das schützen, was man was schützenswert ist, aber man darf natürlich auch nicht zu viel schädigen. Ich denke, der Charme von Salenburg ist natürlich, dass wir nur so eine kleine Düne haben und keinen richtigen Deich. Das heißt natürlich, so ein Deich, der sollte dann auch so modelliert sein, dass man dort auch einen touristischen Nährwert rausziehen kann. Also ich weiß, dass es geplant ist, da oben drauf ein Pfad zu machen. Das finde ich toll. Aber man muss sich auch um die Rückseitengestaltung. Also die Düne wird ja bleiben. Also das ist alles schon mal sehr positiv.
Vielleicht kann ich ja kurz nochmal einhaken. Also wenn wir jetzt sagen, in Salenburg wird ein Deich gebaut, vielleicht können sich einige nicht ganz vorstellen, wo der denn gebaut werden soll. Vielleicht kannst du dazu nochmal kurz sagen, wieso die Planung ist und welche Gebiete hier in Salenburg explizit davon betroffen sind.
Genau, also der Deich soll gebaut werden von der Duna Heide an, geht ja sogar sehr weit raus ins Wattenmeer, weil sie ja da noch eine Auffahrt regenerieren müssen, um die Wattwagen dort auffahren zu können und wieder runterzufahren zu können. Dadurch brauchen sie sehr, sehr viel Platz. In dem Bereich ist es auch geplant, dass es komplett wie eine Düne aussehen soll, also hinten und vorne. Das ist natürlich absolut wünschenswert und das wünschte ich mir eigentlich für den ganzen Deich. Dann geht die Deichlinie so, dass man dann wieder zurück möchte an den Strand und dass die jetzige Düne das erste Stück des Deichs ist. Und daraufhin, dahinter wird dann quasi angebaut, dass man eine Höhe von, man spricht im Moment von 8,30 Meter bis 8,90 Meter. Im Moment ist man bei 6,20 Meter oder manchmal 70. Also das ist ja schon eine ganz schöne Menge.
Also 2 Meter obendrauf nochmal vorne, richtig, jetzt am Wasser.
Und das Ganze, um das ja zu festigen, muss man das ja auch in die Tiefe bauen. Das heißt, nach hinten raus, da wo jetzt grüne Fläche ist, die ja auch meiner Meinung nach nicht besonders schön ist, da wird natürlich der Deich reingebaut und der Deichrücken wird anschließend an die Empore, wo wir Promenade zu sagen, dieses selbstgebaute Bauwerk, da soll das anschließen. Das ist dann der Rücken in einem durch. Und ich finde, dann sollte man auch die Chance nutzen, das besser zu nutzen. Da mal eben kurzer Einhaken zu, es gibt dann einen Volleyballplatz und einen Fußballplatz. Ja, da ist Kleiboden unter, knochenhart im Sommer. Das ist natürlich zum Volleyballspielen nicht schön. Also man muss das, glaube ich, so anfassen, dass man auch für die Gäste und für die Bewohner dann auch einen Mehrwert daraus zieht. Am meisten Sorgen habe ich natürlich davon, ja, einmal natürlich, wir werden wahrscheinlich Probleme bekommen mit dem Parkplatz der Kitesurfer vorne und ich hoffe, dafür wird eine gute Lösung gefunden, entweder dass da Platz geschaffen wird, die Katamaranfahrer müssen ja umsiedeln, auch irgendwie mit auf die Seite Oder es gibt gute Alternativen, die dann auch pragmatisch gut funktionieren. Was aber auch heißt, wenn so viel Erde bewegt wird, dann muss sie ja da irgendwie hinkommen. Sahlenburg hat ja die Schwäche, dass es halt nur eine Straße gibt. An dieser Straße wird jetzt noch ein großes Wohngebiet gebaut. Da liegt das Helios-Klinikgelände, das wird dieses Jahr verkauft. Und auch da wird natürlich ein touristischer Bereich geschaffen. Alles läuft über diese Straße. Und wenn dann noch irgendwie 50 bis 100 LKWs anderthalb Jahre da durchfahren, da verliert natürlich der Ort auch an Charme. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich glaube, die Idee kam sogar mal mit Detlef Bark, erst mit einer Schwebebahn oder jetzt mit einer, ja, warum baut man nicht eine Lore, so wie man sie schon lange, seit Jahrzehnten oder sogar vielleicht sogar Jahrhunderte im Deichbau schon benutzt. Eine kleine Schmalspurbahn, die man einmal durch die Marschlandschaft in die Küstenheide bis nach Altenwalde laufen lässt. Dort sind die großen Sandgruben. Dort könnte man direkt beladen mit LKWs. Man fährt wieder dann durch das Waldgebiet und Heidegebiet ins Marschgebiet, baut damit den Deich. Und dann könnte man diese Bahn nämlich hervorragend für den Tourismus nutzen. Damit kann man natürlich den Tagestourismus, den Autoverkehr minimieren, weil dann kann man da einen Parkplatz machen, wo die von der Autobahn direkt ranfahren, steigen in eine umweltfreundliche Bahn, eventuell mit Wasserstoff oder Solar. Man fährt das durch die Gebiete, die eigentlich so besonders sind an der Nordseeküste. Weil das, was Cuxhaven ja einmalig macht, ist, wir haben Wald, wir haben Heide, wir haben Geest, wir haben Marsch und wir haben das Wattenmeer vor der Tür. Das ist einmalig. Und wenn ich das, die Möglichkeit habe, selber zu bestaunen und mir vielleicht sogar noch jemand was darüber erzählt, das ist doch eine Riesenattraktion.
Genau. Also ich fand, als du mir die Idee erzählt hast, habe ich direkt an die Moorbahn gedacht. Unten Ahlen-Falkenberg, glaube ich, ist das die Ecke, Bad Bederkesa. Da gibt's ja so eine Bahn, die im Sommer auch sehr, sehr gut besucht ist, die da durchs Moor fährt. Es wird einem was zu erzählt. Und deine Idee greift das ja quasi auf, verbindet es ein bisschen mit der Problematik des Deichbaus beziehungsweise mit der Problematik der Rohstofflieferung, weil so ein Deich, der braucht natürlich, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Erde und Sand, da muss einiges hergekarrt werden und würde quasi auch dieser Parkplatzproblematik in Sahlenburg ein bisschen entgegenwirken. Also, dass man quasi von Altenwalde aus durch die schöne Heide, durch das Naturschutzgebiet bis vorne nach Sahlenburg fahren kann mit einem ökologischen Antrieb, finde ich, ist eine super Idee. Und genau, du hast es ja nochmal richtig gestellt. Das ist jetzt deine Idee, die du gerne im Ausschuss einbringen möchtest. Habe ich das so richtig verstanden?
Absolut. Also, mich hat es ja selber total überrascht, dass ich da überhaupt aufgenommen worden bin. Ja, und ich möchte natürlich jetzt diese Chance auch nutzen, ja, Cuxhaven in manchen Bereichen im Tourismus einfach voranzubringen. Und was auch immer wichtig ist, finde ich, es muss nicht nur dem Tourismus gut tun, sondern es muss auch dem Bürger gut tun. Und da muss man sich vielleicht auch mal den Kopf zerbrechen, ja, was kann einer fast Insellage gut tun? Und da muss man schauen, welche Vorteile kann man da ziehen. Und ich glaube, Altenwalder, der dann in die Bahn einsteigt und nicht sein Auto bewegen muss und hier aussteigen kann und an den Strand gehen kann und dann wieder einsteigt und wieder nach Hause fährt, für den ist es genauso toll. Ne? Also das bindet einen, sag ich mal, sehr ausgelagerten Stadtteil von Cuxhaven auch wieder total mit ein.
Gerade auch aus dem Aspekt interessant, dass ja immer wieder über einen Bahnhof in Altenwalde gesprochen wird, also auf der Strecke Cuxhaven-Bremerhaven. Und jetzt einfach die Idee, eine neue, natürlich nicht eine riesen Bahnstrecke, soll nicht falsch verstanden werden. Du hast ja gesagt, eine Schmalspurbahn, eine Lore. Schaut euch mal die Moorbahn an in Bederkesa, die ist nicht groß. Und die einfach von Altenwalde hierher fahren lassen, finde ich, ist eine super Idee. Was gibt's denn sonst noch vielleicht? Kannst du mal so ein paar Sachen berichten? Du sagtest ja, du bist neues Mitglied in diesem Tourismusausschuss. Wo genau ist der denn noch für zuständig? Gibt der nur Empfehlungen? Haben die auch Entscheidungsgewalt? Oder wie genau sind da die Konstrukte?
Das ist eine gute Frage. Ich bin ja so frisch, dass ich das alles noch gar nicht so hundertprozentig weiß und auch noch gar nicht checke. Ich habe jetzt, glaube ich, das ist jetzt auch ganz frisch, also 14 Tage vielleicht.
Jetzt kannst du ja kurz erzählen, wofür der vielleicht für das Bereich, wo der zuständig ist.
Genau, das war letztendlich einmal das erste, was ich angefangen habe, das war tatsächlich schon im Dezember, war ein Kaminzimmergespräch, so nennen die das, wo bestimmte Themen vorgegeben werden und wo dann der Ausschuss noch ein bisschen diskutieren kann. Das war natürlich erstmal ein guter Einblick, überhaupt erstmal zu bekommen, welche Tragweite hat das denn überhaupt? Und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. Also da sind Landkreise, selbst Hinterstade, Altes Land, Rothenburg, Verden, rundrum um Bremerhaven, Geestland. Das hat mich schon erstaunt, wie weitreichend dann doch dieser Kreis der IHK Stade geht. Wie gesagt, das zweite Event oder das dritte Event war so ein politisches. Also da waren die politischen Tourismussprecher eingeladen worden und da gab es dann auch drei Themen, in denen man sich entscheiden konnte, vorher einmal zu diskutieren, Fragen rauszukristallisieren und diese an die Politik zu stellen, an die Landespolitik. Ich hatte Corona, haben wir noch eine Chance, Ostern zu öffnen. Und ja, da ist mir so wirklich vage oder klar geworden, dass unsere Lokalpolitiker, also das ist ja Landespolitik gewesen, sich schon dem bewusst sind, was es eigentlich für eine Tragödie für unsere Region ist und welche Weichen gestellt werden müssten, aber das ist, glaube ich, in der Bundespolitik alles noch gar nicht so richtig angekommen ist. Und das hat mir aber auch aufgezeigt, dass wir wahrscheinlich noch ganz schön lange warten müssen, bis es dann wirklich so richtig losgehen kann. Und das macht mich natürlich, ja, traurig und hoffe und brenne dafür, dass es da möglichst schnell neue Konzepte gibt, wie zum Beispiel in Tübingen und dass wir so über ein Pilotprojekt irgendwie in die Saison starten können.
Denn Cuxhaven lebt seit vielen Jahren nicht mehr vom Fischfang, sondern ganz klar von den Touristen. Und da finde ich das eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass du in diesen Vorstand, das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, nicht dein Vorschlag, dass du in den Vorstand kommst, sondern du wurdest ja vorgeschlagen, einfach um einmal ein etwas jüngeres Mitglied zu haben, was auch eher, wenn ich so sagen kann, ein bisschen mehr an der Zukunft interessiert ist und auch ein bisschen mehr nach links und rechts schaut. Also was für Alternativen gibt es zu den doch sehr eingefahrenen Strategien hier in Cuxhaven? Finde ich, ist eine super Sache. On top natürlich selber noch Kitesurfer, Vereinsmitglied und Besitzer einer Kiteschule. Also ich glaube, so vom Kite-Verein her haben wir schon ein ganz gutes Sprachrohr da sitzen oder einen ganz guten Multiplikator unseres Anliegens.
Eigentlich, nee, ist vieles gesagt. Ich, ja, wünsche mir, dass wir uns alle bald wieder am Wasser treffen und ja, dass wir das alle gut miteinander überstehen, dass wir alle gesund bleiben und ja, unsere Zeit am Wasser, im Wasser, überm Wasser
Und
genießen.
in der Luft im besten Fall noch.
Genau.
Ja, dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diese Folge zu machen. Bedanke mich natürlich auch bei allen Hörern. Ich bin echt begeistert davon, wie viele Leute mittlerweile diesen Podcast hören und finde es einfach nur super, dass mir auch so viele Leute schreiben. Und dann ganz klar, also du hast es gesagt, ich hoffe, wir sehen uns auf dem Wasser, am Wasser. Es ist jetzt gleich 2 Uhr, um 5 Uhr ist Hochwasser. Ich denke mal, so langsam kann man schon mal nach Sahlenburg fahren. Ja, dann sage ich mal, bis nächste Woche. Bis dahin.
Und wir gehen kiten.
Und wir gehen kiten.
Ciao.
Ciao.